habe ich eine sehr intensive Meditation machen dürfen. Die war für mich so tiefgreifend und so berührend, dass ich da gespürt habe, wie viel Potenzial wir eigentlich in uns haben, ich in mir habe und dass ich es bin, der mich im Alltag jeden Tag davon abhält, was nicht heißt, dass ich das nicht im Alltag auch ganz, ganz viel wieder vergesse und verliere und so weiter. Aber diese Erinnerung ist geblieben und diese Neugierde, immer wieder dahin zurückzukehren.
Da habe ich gesagt, Junge, ich habe sehr viele Ziele, ich könnte viel aufzählen. Und dann hat der damals gesagt, ja, okay, also wenn es keinen mehr interessiert, was du sagst und was du tust, wenn du es mir alles eben weglässt, was hast denn da noch für Ziele? Wer gegen etwas kämpft, der kann nicht lieben. Wenn du wirklich lieben willst, dann musst du für etwas kämpfen. Und jeder lebt in seiner eigenen Hölle. Das sind so zentrale Aussagen und Sätze, die mir noch im Kopf geblieben sind aus einem Buch, das mich sehr, sehr berührt hat tatsächlich. Denn heute habe ich einen Mann zu Gast, der tatsächlich weiß, was es bedeutet, ja, wirklich auch zu überleben, ums Überleben zu kämpfen, aber eben auch, was es bedeutet, wieder wirklich zu leben und zurückzufinden zu dem, was eigentlich wirklich in dir steckt. Und dass du das auch wirklich mal rauslassen darfst, was in dir steckt, um ja tatsächlich wieder ins Leben zurückzufinden und auch dein Unternehmen, dein ganzes unternehmerisches Leben wieder mit wirklichem Leben zu füllen. Und es ist ein Buch, das möchte ich euch jetzt gerne hier wirklich mal in die Kamera halten, das mache ich sehr selten. It's in You von Alex Müller. Das mich sehr berührt hat, weil es tatsächlich so ein bisschen auch, ich habe das gerade im Vorgespräch gesagt, ein bisschen was von meiner eigenen Reise auf einer anderen Ebene sozusagen darstellt, dass man manchmal tatsächlich auch sich wieder ganz ehrlich machen muss und dass es darum geht, Radical Honesty zu betreiben, radikale Ehrlichkeit und sich selbst zu hinterfragen, sich dabei auch Hilfe zu holen, um den eigenen Weg wieder zu finden. Dieser Mann, der heute bei mir ist, den kennt ihr wahrscheinlich vom Gesicht, von der Stimme dann sowieso, von der Stimme sowieso, denn Alex ist der CEO von Greater, ehemals Gedankentanken und bestimmt wart ihr schon mal auf einem der genialen Greater Festivals oder bei den Gedankentanken-Rednernächten früher. Alex ist ein Mann, der eigentlich größtenteils hinter den Kulissen immer war, dann bei den sozusagen bei den Festivals auch oft auf die Bühne dann kommt, aber er ist eigentlich der Mann, der Greater zu dem gemacht hat, was man heute kennt. Eine Rakete, die gefühlt über die Jahre von einem Gipfel sozusagen zum nächsten gekommen ist. Aber es gibt eine Geschichte hinter den Kulissen und es gibt auch eine Geschichte von diesem Mann, die sehr, finde ich, beeindruckend in dem Buch beschrieben ist. Es ist keine Biografie, es ist viel mehr als eine Biografie. Es ist eine Geschichte von einem Menschen, der auf der Reise ist und einem Unternehmen, das sich sozusagen neu erfunden hat. Und davon können wir ganz, ganz, ganz viel lernen. Vielleicht noch ein paar persönliche Worte von mir. Alex und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren flüchtig eigentlich, möchte man sagen. Wir haben eine schöne berufliche Kooperation. Auch ich darf immer wieder Teil von Gedankentanken beziehungsweise von den Greater Festivals sein. Und ich kenne Alex als jemanden oder habe ihn damals so wahrgenommen als jemand, der sehr leidenschaftlich, sehr fokussiert seinen Weg geht und dieses Unternehmen toll geführt hat, aber der für mich immer so ein bisschen am Anfang unnahbar, fast kühl wirkte. Und letztes Jahr habe ich Alex anders wahrgenommen, anders kennengelernt. Durch Covid und viele Dinge, die ja passiert sind, haben sich die Wege manchmal auch so ein bisschen verloren, nicht direkt verloren, aber naja, man war nicht mehr so viel in Kontakt, wie ihr wisst. Und dann hatte Alex einen kleinen Vortrag gehalten und hat uns ein bisschen schon mit reingenommen in diesem Vortrag, was in dem Buch viel, viel ausführlicher und besser noch beschrieben ist. Und da habe ich einen Menschen kennengelernt, der wirklich für mich fühlbar war, der nichts von seiner Leidenschaft und der Energie verloren hatte, sondern ganz im Gegenteil, Weichheit und Ruhe gewonnen hatte, ohne dabei eben schwach zu sein, immer noch stark zu sein. Und das hat mit dieser Reise zu tun, auf die wir euch heute jetzt mal ein bisschen mitnehmen, beziehungsweise auf die er euch mitnimmt. Deswegen, Alex, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Es wäre eine Ehre.
Danke, Steffen. Ich danke dir vielmals für die ganz, ganz tolle Anmoderation, natürlich auch für die Einladung. Und eine kleine Anekdote. Du sagst schon, wir kennen uns einige Jahre. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich weißt du es nicht. Ich habe dich kennengelernt. Da kanntest du mich, glaube ich, noch nicht. Vor über 10 Jahren saß ich mal in deinem Publikum bei einem Workshop. Ich glaube, es
Ach.
ging damals um das Reese-Profile. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also das Profile auch, das Konzept dahinter, aber vor allen Dingen deine Trainingsleistung, die war damals wirklich großartig. Das ist inzwischen bestimmt 11, 12 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. Wow, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist lustig. Okay. Ja, unglaublich. Du, sag mal, also, wenn man heute an Greater denkt, sage ich mal, fangen wir mal vielleicht bei Greater an und dann kommen wir zu dir, weil ich finde, die wirklich spannende Geschichte ist ja immer die Reise eines Menschen. Aber Greater ist das, was man vielleicht in der Öffentlichkeit natürlich noch besser kennt als den Alex. Und das ist dir wahrscheinlich auch ganz recht so. Wenn man Greater von außen betrachtet hat, ohne die ganzen Details zu kennen und auch ohne dein Buch zu kennen, dann denkt man sich wahrscheinlich, es ist die Mega-Erfolgsgeschichte schlechthin, so wie bei vielen Erfolgsgeschichten. Und es ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, aber kannst du mal uns so ein kleines bisschen mitnehmen, was da so alles passiert ist und was auch dazu sozusagen geführt hat als Auslöser, damit du tatsächlich erkannt hast, was eigentlich so alles in dir steckt und ja, was du wirklich eigentlich in die Welt bringen möchtest, sozusagen?
Ja, ich meine, nach außen hin sehen viele Dinge ja immer wie die einfache Erfolgsgeschichte aus. Das ist ja Instagram und andere Medien sind ja voll davon, vor den ganzen Hochglanzgeschichten. Und Greater ist sicherlich vom Prinzip auch eine dieser Geschichten. Wir haben vor über 10 Jahren angefangen, Events zu machen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, haben die besten Speaker auf die Bühne gestellt. Und da sind immer mehr Menschen gekommen. Und heute, ich glaube, der ein Video sieht, sieht im Hintergrund sozusagen das Bild der Längstes Arena mit 15.000 Menschen. Die haben inzwischen einige Male voll gemacht, machen Online-Events, haben verschiedene Coaching-Programme. Das sieht nach außen natürlich alles toll aus. Wir haben da, glaube ich, eine Branche ein Stück weit mitgestaltet, die Branche des Speakings, der Persönlichkeitsentwicklung, des Coachings in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber wie jede Erfolgsgeschichte stecken dahinter natürlich noch viele weitere Geschichten von Niederschlägen, Herausforderungen, weil sowas natürlich, also ich kenne keine Erfolgsgeschichte, nicht eine einzige, wenn man da tiefer hinschaut, wo nicht natürlich große Herausforderungen durchschritten werden durften. Und tatsächlich waren die ersten 7, 8 Jahre waren die Herausforderungen, sage ich mal, gefühlt kleinerer Natur. Also sie haben sich damals schon groß angefühlt, aber immer managebar. Also am Anfang war es schwierig, 200, 300 Leute in der Halle zu kriegen für so ein Event, weil das einfach nicht bekannt war. Man kannte sowas nicht. Da mussten wir Pionierarbeit leisten und dann ist uns das irgendwie gelungen, so viele Karten zu verschenken, dass die Halle irgendwie voll wird, die 300, 400, 500 Leute dann irgendwann. Haben wir mal die 1.000 geknackt. Aber letztendlich war das ein harter Kampf und die Kosten waren am Anfang höher als die Einnahmen. Und wir haben von Anfang an sehr viel Wert auf Qualität gelegt, haben auf tolle Videos, haben die Inhalte über Social Media verbreitet. Aber es war schon immer eine Herausforderung, sozusagen, dieses Geschäftsmodell, was wir gemacht haben, groß zu machen und damit Geld zu verdienen. Aber das waren verhältnismäßig kleine Herausforderungen. Die Erfolge wurden dann immer größer, die Hallen wurden größer und dadurch, konnten wir dann sozusagen Stück für Stück einfach mitwachsen mit dem, was wir da getan haben. Tatsächlich hat es dann aber so eine Phase gegeben, das war tatsächlich die Phase während Covid. Und Covid war sicherlich auch ein Grund, aber aus meiner Sicht nicht der einzige und vielleicht nicht mal der ausschlaggebende Grund, sondern eher so nachher das, was das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Wir sind sehr stark gewachsen, auch während der Covid-Zeit und haben, letztendlich habe ich als CEO auch Fehlentscheidungen getroffen. Zu stark gewachsen, wir haben zu viele Dinge verändert. Nicht nur, dass wir unseren Namen geändert haben, wir haben auch noch viele andere Dinge geändert. Wir haben Produkte verändert, wir wollten international werden, wir wollten noch digitaler werden, als wir es ohnehin schon waren. Und haben da letztendlich ein Stück weit unsere Identität verloren oder zumindest mal vernachlässigt. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man während Covid, wir konnten keine Events machen, das kam dann total erschwerend hinzu. Und wir lieben Events, unsere Community liebt Events, unsere Speaker lieben Events, wir lieben alle Events. Die konnten wir nicht mehr machen, 1,5 Jahre lang oder fast 2 Jahre lang. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass wir quartalsweise neue Strategien hatten, um irgendwie das zu kompensieren. Und irgendwann waren wir nach 1,5 Jahren an so einen Punkt gekommen, wo ich persönlich einfach auch wirtschaftlich gesehen nicht mehr die Lösung hatte, wie können wir dieses Unternehmen retten? Wir hatten schon, waren inzwischen 150 Mitarbeiter angewachsen, hatten schon die ersten 50 Mitarbeiter wieder entlassen, was ein sehr, sehr schwieriger Schritt war, wo man viele Menschen gehen lassen musste. Und trotzdem hat es nicht ausgereicht, um uns zu retten. Und letztendlich dann nach 1,5 Jahren habe ich den Kampf aufgegeben. Und das war so das Schlimmste eigentlich, was mir als Unternehmer hätte passieren können. Da habe ich mich auch die ganze Zeit gegen gewehrt, gegen die Vorstellung, dass es schiefgehen könnte. Aber immer gab es so einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo ich einfach die Lösung nicht mehr hatte. Und da habe ich nur noch gesagt, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Und das war wirklich wie so eine innere Aufgabe. Und ich habe dann einen Insolvenzanwalt angerufen und gebeten, die Insolvenz vorzubereiten. Habe mich beraten lassen, was ich als Geschäftsführer tun muss. Und weil ich einfach nicht wusste, ob es nächste Woche in dieser Form noch geben würde, wirtschaftlich. Und Tatsächlich war das eine Riesenerleichterung zu dem damaligen Zeitpunkt, was ich nicht hätte mir vorstellen können, weil so ein Riesendruck da war. Man spürt dann häufig erst, wie groß der Druck war, wenn der Druck da mal für einen Moment nicht da ist und sich so eine Erleichterung einstellt. Und letztlich war das so ein Stück weit der Wendepunkt, weil das dann wieder der Moment war, wo ich ja loslassen konnte, wo ich kreativ werden konnte, wo ich nicht mehr gegen etwas gekämpft habe. Sondern mich wieder gefragt habe, wofür möchte ich denn eigentlich kämpfen? Also was möchte ich denn eigentlich? Und die Antwort war dann recht simpel. Das waren dann die Dinge, die wir vorher eigentlich auch schon gemacht haben, in einem überschaubareren Team coole Events zu machen, mit den besten Coaches coole Produkte zu machen, mit einem Pragmatismus, mit tollen Inhalten. Also das, was wir eigentlich schon vorher gemacht haben, aber ich hatte mich zwischenzeitlich auf so viele andere Probleme kümmern müssen. Ich habe nachher nur noch irgendwie Führungsthemen gehabt und nur noch Strategieprojekte und nur noch Investoren gewonnen und habe mich eigentlich nicht mehr um das gekümmert, was mich so richtig erfüllt. Das konnte ich dann aber mit dieser neuen Idee, mit dieser neuen alten Idee, muss man sagen, mit der alten neuen Greater DNA, die wir dann wieder ausgerufen haben. Und ich musste dann in kürzester Zeit einen Investor besorgen, noch einmal final, um diesen Turnaround hinzubekommen. Wir mussten einen Weg finden, wie wir nicht mit 100 Mitarbeitern auskommen, sondern mit 50 Mitarbeitern. Dieser Schritt war notwendig, also nochmal das Team deutlich zu verkleinern. Sonst war klar, schaffen wir das nicht, diesen Richtungswechsel hinzubekommen. Das Team zu motivieren, nochmal so eine schwere Schlacht sozusagen oder so eine große Fahrt nochmal anzutreten von großen Herausforderungen, weil das war natürlich heftig, nochmal auf 50 Mitarbeiter runterzugehen für alle Mitarbeiter, für die gehen sowieso, aber auch für die bleiben, ist das nicht einfach. Und das ist dann sehr erstaunlich gewesen, was dann passiert ist.
Das heißt ja immer, Erfolg hat ja viel mit Lassen zu tun. Also loslassen, sein lassen, weglassen, zulassen. Es ist dein Punkt mit der Akzeptanz auch, ne, dass du das mal angenommen hast, so dieses, dann ist es halt so, wie du das ja auch in dem Buch beschreibst. Dieses Loslassen hat jetzt bei dir, sage ich mal, zu neuer Energie und Kreativität geführt. Sowas kann ja aber auch, sage ich manchmal, vielleicht zu einem Spannungsabfall ja auch führen, dass man dann sagt so, okay, dann fällt das alles von mir ab und dann kracht so ein System zusammen. Hast du auch schon irgendwo damals so körperliche Anzeichen gehabt, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss ich auch nicht nur ums Unternehmen aufpassen, ich muss auch wirklich um mich selber aufpassen. Also warst du selber sozusagen auch mit in einer Krise oder war eher erstmal nur das Unternehmen in der Krise?
Ja, das hängt ja, also zumindest bei mir, ich glaube, als leidenschaftlicher Mensch, der committed ist, der voll in etwas drin ist, und das war ich natürlich als Unternehmer, der zur damaligen Zeit 7, 8 Jahre das Unternehmen geführt hat, war ich sehr committed, sehr drin und das hat mich schon auch extrem belastet, ne? Also die Aufgabe, die hat auch innerlich stattgefunden, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr die Kraft hatte, dieses große Schiff, was es damals war, mit der bestehenden Strategie weiterzuführen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, ich hatte auch die Lösung inhaltlich nicht mehr, aber auch ich habe gespürt, dass etwas Grundlegendes sich verändern muss. Und letztendlich habe ich damals keine Lösung gehabt und habe aufgegeben. Ich habe es körperlich schon gespürt zu dem Zeitpunkt, dass wenn ich so weitermache, also ich war noch nicht sozusagen an dem Punkt, wo ich jetzt krank wurde oder so, aber ich habe schon körperlich gemerkt, dass es kein Zustand, der gesund ist und den ich lange aushalte. Und ich bin schon jemand, der ist stressresistent und der kann Druck aushalten, aber es war an so einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Das war dann spannend, als ich dann losgelassen habe. Natürlich hatte ich Angst, das war ja die Angst, die ich immer hatte. Dann bricht alles zusammen, dann bricht es über mich hinweg, dann bin ich überwältigt und das Gefühl sterbe. Mhm. Ja, das war durchaus so ein unterbewusster Glaubenssatz, so dann zerreißt es mich. Das war dann spannend zu sehen, dass genau das Gegenteil passiert ist. Ne? Da, wo man die größte Angst vor hatte, als man losgelassen hat, das war befreiend. Mhm. Ja. Und ich kann es nicht jedem empfehlen, einfach in jeder Lebenssituation einfach mal loszulassen. Aber durchaus, wenn man merkt, dass man kämpft, nicht vorankommt, ist eine gewisse innere Aufgabe oder eine Neuausrichtung häufig schon die Lösung. Ich habe ja das ja geschafft, das Bestehende dann den Kern zu bewahren und neu auszurichten. Also das war nachher doch keine Aufgabe in dem Sinne, sondern ne, Chance. Also schon Krise heißt auf Griechisch Wendepunkt. Letztendlich war es der Wendepunkt, der Tiefpunkt der Krise.
Mhm. Ja, du beschreibst es ja auch in dem Buch, das übrigens aktuell auf Spiegel-Bestsellerliste Platz 3 ist. Ist, glaube ich, auch generell und fürs erste Buch ein Hammer-Ergebnis. Glückwunsch an der Stelle auch nochmal dazu.
Dankeschön.
Du beschreibst an dem Buch eine Stelle, die auch so ein bisschen eine Parallele war. Ich muss wirklich lachen, wie du das beschrieben hast, auch weil mir was Ähnliches ein bisschen passiert war. Du hast dich ja dann auch coachen lassen, hast also Unterstützung geholt von verschiedenen Leuten, auch zum Beispiel dem lieben Dieter Lange, den ja, glaube ich, die meisten hier auch sehr, sehr gut kennen und auch sehr schätzen. Und es gab eine Szene, wo dir auf einmal tatsächlich dieses Thema Identität so bewusst wurde. Also womit identifiziere ich mich eigentlich? Ich hatte auch eine Situation, wo ich mal mit jemandem, mit dem ich gearbeitet habe, und das ist schon wirklich lange her, und da war ich noch sehr in meinen damals eher äußeren Themen wie Erfolg und Motivation und Leistung und so weiter drin, und hatte mit Menschen ständig über Zielsetzungskonzepte und so weiter gesprochen, und dann sagte der mir damals, Steffen, du hast überhaupt gar keine Ziele. Dann habe ich gesagt, Junge, ich habe sehr viele Ziele, ich könnte viele aufzählen. Und dann hat der damals gesagt, ja okay, also wenn es keinen mehr interessiert, was du sagst und was du tust, wenn du das mir alles eben weglässt, was hast du denn da noch für Ziele? Und da habe ich damals auch gemerkt, so krass, okay, ich hatte mich total identifiziert und fast selbst aufgelöst in dieser beruflichen Idee, in diesem einen Ding, was ich nicht mehr machte, sondern was ich plötzlich war. Und dann entsteht genau das ja, glaube ich, was du jetzt auch beschreibst, also wirklich tatsächlich die Angst vorm Sterben, also sozusagen der Identifikations- oder der Identitätsverlust in dem Moment. War es denn für dich auch so, dass du dann irgendwo schon mal an einem Punkt warst, gerade auch mit dem, dann ist es halt so, dass du so eine Art Plan B hattest, oder war das für dich keine Option, sozusagen bei Greater einen Strich zu machen und vielleicht auch selbstbestimmt was anderes zu machen? Gab es immer diesen Plan A, oder wie war da dein Entscheidungsfindungsprozess?
Ja, nein, es gab tatsächlich für mich keine Alternative zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgegeben habe, sondern ich habe letztendlich meine ganze Energie dafür verwendet, dieses Unternehmen zu retten, zu stabilisieren und irgendwie durch diese Krise zu führen. Klar, Plan B wäre gewesen, ich renne weg. Aber das war offensichtlich keine wirkliche Option. Der Typ bin ich dann halt auch nicht. Aber ansonsten gab es keinen Plan B, sondern tatsächlich, was wo es mir ähnlich ging, das waren tatsächlich ein paar Monate vorher. Das war tatsächlich nicht bei Dieter Lange, sondern beim guten Freund von mir, einem tollen Coach Francisco Medina, der mich gecoacht hat, als ich gemerkt habe, so, boah, es könnte echt schwierig werden. Ich wollte mir noch nicht eingestehen, dass ich es, eigentlich wusste ich zu dem Zeitpunkt, ich werde es nicht schaffen. Es waren viele Monate vorher. Aber ich konnte das nicht akzeptieren. Ich konnte den Kampf nicht aufgeben. Und dann hat er mich gefragt, Alexander, was bist du denn ohne all das hier, ohne die Rolle, genau das, was du, ohne diese Identifikation, die Anhaftung an, du bist der CEO von Greater und die Company und all das, was damit verbunden ist. Und da habe ich ganz spontan gesagt, also ganz intuitiv, dann bin ich nichts. Und der zweite Gedanke war, 21 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, herzlichen Glückwunsch, da bist du ja weit gekommen. Das war natürlich schon eine krasse Erkenntnis für mich. Und damit habe ich mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt. Wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich denn? Was möchte ich auch nicht? Und ich glaube, dass ich nachher aufgeben konnte, was ja als Riesenniederlage in dem Moment erstmal angesehen werden kann. Ich konnte das nur, glaube ich, weil ich mich damit vorher beschäftigt habe. Was bedeutet es denn zu verlieren, sich aufzugeben und so weiter? Deswegen, ich glaube, ich musste da erst einmal durch emotional herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt, um dann aufzugeben und mich neu auszurichten.
Und wie hast du das gemacht, dieses dich selbst kennenlernen, herausfinden, wer bin ich eigentlich tatsächlich? Was waren da ein, zwei konkrete Schritte? Du hattest ja eigentlich keine richtige Zeit für eine Pause, so wie ich das wahrgenommen habe, oder? Mhm. Andere würden sagen, jetzt geh mal ein Sabbatical. Du hattest ja kein Sabbatical, du hast eine Firma gerettet.
So ist das mit 150, später 100 Mitarbeitern. Da gibt es nicht viel Zeit für, ich ziehe mich jetzt mal 4 Wochen raus. Zumindest habe ich mir das nicht erlaubt. Hätte Glückwunsch an die, die das in so einer Phase können, weil das kann durchaus der richtige Schritt sein. Aber ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass wir im Alltag schon gefangen sind in unseren Mustern, in unseren Aktivitäten, und dass wir häufig nicht glauben, raus zu können. Was ich gemacht habe, ich habe mir regelmäßig Coachings genommen. Die Zeit, wenn man möchte, ist natürlich immer dafür da. Man muss es nur richtig priorisieren, auch wenn man sich nicht wochenlang oder tagelang rauszieht. Und ich habe mich letztendlich mit diesen Grundfragen auseinandergesetzt. Was willst du denn überhaupt? Ja, da waren so Fragen wie, welche Aufgaben machen dir heute Spaß und welche eigentlich nicht? Wo hast du dich irgendwie verrannt und hast plötzlich eine Rolle und Aufgaben, die dir eigentlich keine Freude geben? Was ist eigentlich das, was dir Freude macht, was dich erfüllt? Ja, und das ist nichts, was jetzt so auf Knopfdruck direkt beantwortet werden konnte, sondern das war ein Prozess. Und ich glaube, ich konnte auch als ich dann aufgegeben habe und mich Dieter Lange gefragt habe, das war das Coaching mit Dieter Lange, was willst du denn überhaupt? Ich glaube, ich konnte das nur beantworten, weil ich mich da vorher schon mit beschäftigt habe, was ich denn eigentlich wirklich möchte. Also diese Fragen zu stellen, was möchte ich denn eigentlich im Leben und was möchte ich auch bewusst nicht? Das ist, glaube ich, schon, sind wichtige Fragen.
Wenn du jetzt mal sagst, der Alex Müller 2019, der, sage ich jetzt mal, noch auf der Erfolgswelle extrem reitet, auf der linken Spur sozusagen der Autobahn mit 240 unterwegs ist, noch keine Covid-Krise und das alles noch nicht erlebt hat. Und der Alex Müller jetzt heute, der jetzt heute hier sitzt, der auch wieder sehr erfolgreich ist, nicht nur im Außen, sondern jetzt auch offensichtlich deutlich mehr im Innen. Was hat der neue Alex Müller vielleicht für Überzeugungen? Woran glaubt der sozusagen? Woran er vielleicht 2019 noch nicht geglaubt hat? Oder vielleicht auch andersrum, woran hätte der 2019 Alex Müller geglaubt? Also Überzeugungen, Meinungen, Sichtweisen und so weiter, wo du heute sagst, da habe ich meine Meinung, meine Perspektive wirklich deutlich verändert nochmal.
Ich glaube, das Thema Selbstwirksamkeit, also was kann man selbst bewirken, seiner eigenen Intuition mehr zu folgen, das habe ich, glaube ich, gestärkt, weil ich hatte sie zwischenzeitlich in dieser Krise verloren, war nur noch im Machen, Tun, so in so einem Feuerlöschmodus. Wenn man im Feuerlöschmodus, da kann man mal ein paar Tage, ein paar Wochen drin sein, aber nicht sozusagen über 1,5 Jahre, das funktioniert nicht. Letztendlich habe ich meine Intuition verloren. Und wenn man sie mal wiederentdeckt, spürt man plötzlich wieder, wie stark die ist. Man erinnert sich auch daran, dass man sie schon mal hatte. Und seine eigene Intuition, erstmal sie zu kennen, ihr zu vertrauen, auf sie zu hören, das ist etwas, was mich wieder gestärkt hat. Ist natürlich leichter zu sagen, wenn man sie gerade hat, als wenn sie nicht da ist. Häufig wissen wir ja nicht, ist es Angst, ist es Intuition? Wer gibt uns jetzt gerade innerlichen Ratschlag? Aber ich glaube, die Verbindung zu einem selbst, zur eigenen Intuition, zur eigenen Stärke, das ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig das ist.
Beschäftigst du dich heute mit Themen, wo du dich vielleicht vor 5 Jahren noch nicht damit beschäftigt hast? Also so für dich selber sozusagen? Also was saugst du selber auf an Informationen oder an Input sozusagen?
Ich würde gar nicht sagen, dass das komplett andere Sachen sind. Ich glaube, dass wir immer Phasen durchlaufen, wo wir bestimmte Themen interessanter finden als andere Themen oder wo uns Dinge im Leben zeigen. Also auch jetzt bin ich ja gerade nicht frei von Herausforderungen oder von Sorgen, ne? Sondern die eine Krise ist beendet und dann läuft es besser. Aber trotzdem hat man ja Herausforderungen im Leben. Dann ist es, wenn es nicht das Berufliche ist, dann mag es auch was Privates beispielsweise sein. Und mich beschäftigen jetzt andere Themen oder mich interessieren auch andere Themen als vor 5 Jahren, weil ich natürlich einfach gerade in einer anderen Lebenssituation bin. Aber ich würde nicht sagen, dass das Themen sind, die mich vorher gar nicht interessiert haben, sondern da gab es vielleicht mal eine Phase vor 10 Jahren, da haben mich die gleichen Themen interessiert. Und heute interessieren sie mich wieder, vielleicht auf einer anderen Ebene, vielleicht in einer anderen Tiefe, vielleicht ja von einem anderen Mentor, weil man auch da irgendwie unterschiedliche Phasen durchläuft. Mal bringt einem der Mentor etwas weiter, mal ist es der Mentor. Aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich komplett anders ist, sondern ich glaube, unser ganzes Leben verläuft irgendwie durch Wellen und jede Welle, glaube ich, bringt wieder was anderes mit, aber vielleicht kennen wir die Welle auch schon von früher.
Jetzt bist du ja, ich meine, das weiß man, glaube ich, sowieso, wenn man dich ein bisschen verfolgt hat, aber spätestens jetzt durch unser Gespräch hier schon mal im ersten Teil, du bist frei von dem Verdacht, ein Esoteriker zu sein und so weiter. Trotzdem, die Frage an dich, ich meine, du bist CEO von einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, auch international, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Welchen Anteil spielt Spiritualität für dich in deinem Leben beziehungsweise auch im Unternehmertum?
Ja, also ich schreibe da, habe da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben über das Thema. Das ist das letzte Kapitel. Und ja, ich würde mich nicht als Esoteriker bezeichnen, aber schon als sehr spirituellen Menschen. Und ich stelle auch die These auf, dass wir alles spirituelle Menschen sind, ob wir das wollen oder nicht wollen, ob wir das wissen oder nicht wissen. Und was heißt das für mich? Am Ende des Tages ist für mich Spiritualität, am Ende des Tages die Reise zu einem selbst oder ist die Erkenntnis, dass wir mehr sind als das, was wir hier anfassen können, das, was vielleicht irgendwelche Gehirnwellenmesser messen können, sondern am Ende des Tages haben wir, glaube ich, eine enorme Tiefe, jeder von uns. Die Frage ist, haben wir den Zugang dazu oder ist der Zugang vielleicht überschüttet von, oder sind wir zu sehr im Außen, lassen wir uns zu sehr ablenken oder richten wir halt regelmäßig den Blick nach innen? zu uns selbst, zu der Beziehung zu uns selbst. Und ich hatte das große Glück, Persönlichkeitsentwicklung in sehr jungen Jahren kennenzulernen. Mit 15 Jahren habe ich das erste Mal ein Seminar mitgemacht. Das hat 9 Tage gedauert. Und am Ende dieses 9-tägigen Seminars, und ich hatte vorher 0 Berührungspunkte zu all diesen Themen, habe ich eine sehr intensive Meditation machen dürfen. Und letztendlich wird man dann 9 Tage darauf vorbereitet, dass man wirklich sehr in der Ruhe, sehr im Frieden mit sich ist und dann wirklich eine sehr tiefgreifende Meditation machen kann. Und die war für mich so tiefgreifend und so berührend, dass ich da gespürt habe, wie viel Potenzial wir eigentlich in uns haben, ich in mir habe. Und dass ich es bin, der mich im Alltag jeden Tag davon abhält, durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Muster, dieses Potenzial zu leben. Das war so richtig spürbar. Und dass das nicht nur für mich gilt, war spürbar, sondern dass wir letztendlich alle diese Tiefe, dieses Potenzial in uns haben, dieses ja unendliche Meer von Möglichkeiten. Und dieses Gefühl habe ich letztendlich nie wieder losgelassen. Was nicht heißt, dass ich das nicht im Alltag auch ganz, ganz viel wieder vergesse und verliere und so weiter. Aber diese Erinnerung ist geblieben und diese Neugierde, immer wieder dahin zurückzukehren und dieses Potenzial immer mehr für sich zu erkennen und zu lösen oder zu befreien und herauszufinden, wie können wir denn dieses Potenzial am meisten, am intensivsten leben. Und das hat mich die letzten Jahre immer mehr beschäftigt, also die letzten über 20 Jahre jetzt. Und das ist ja auch das, was, ich glaube, Greater ausmacht, dieses Wissen irgendwo in die Welt zu bringen. Und Spiritualität ist für viele so eine Berührungsangst, die da entsteht, aber ich glaube, man kann das auch entmystifizieren. Das muss nichts mit Engeln sein oder mit sonst was, sondern letztendlich ist die Spiritualität für mich der Blick nach innen. Also genau das Gegenteil, was wir im Alltag dann doch häufig machen, dieses im Außensein, ist für mich Spiritualität einfach das Gegenteil, was wir intuitiv im Alltag häufig machen.
Ja. Es ist ja auch interessant, nach Hans-Peter Dürr, der ehemalige Präsident vom Max-Planck-Institut für Physik, der war auch nicht im Verdacht, ein Esoteriker zu sein. Der hat sich ja auch immer sehr eingesetzt, ne, für diesen ja Dialog zwischen Wissenschaft und Religion, ne, wo ja dann sozusagen auch die Spiritualität im Kern mitschwingt, weil im Endeffekt beide mittlerweile, auch durch die Quantenphysik und so weiter, ja eigentlich auf gleiche Ergebnisse und Beobachtungen kommen, nur von der anderen Seite einfach kommen. Du sagst, ja, das ist so, man muss aber den Zugang dazu finden. Wie findest du den Zugang jetzt mehr dazu? Oder einfacher gefragt, wenn ich deinen Tagesablauf von außen beobachten kann, würde ich heute was anderes beobachten an deiner Art, wie du deinen Tagesablauf gestaltest, als vor 4, 5, 6, 7 Jahren?
Da muss ich vielleicht eine ähnliche Antwort geben, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich. Ich habe immer Phasen. Also jetzt aktuell zum Beispiel eine Phase, wo ich mir sehr viel Zeit für mich gerade nehme, nach innen zu gehen. Das heißt, ich mache jeden Morgen Sport, was mir hilft, meinen Körper zu spüren, ein Gefühl von Gesundheit, von Vitalität zu haben. Aber ich meditiere auch jeden Morgen. Ich mache jeden Morgen Atemübungen. Ich schreibe im Moment sehr viel, also jetzt keine Bücher, also habe ich auch gemacht, aber ich meine einfach nur für mich. Also so, ich schreibe mir Gedanken auf, ich schreibe mir Herausforderungen auf, ich schreibe mir Visionen auf, wie möchte ich mein Leben eigentlich führen, wer möchte ich sein. Das heißt, gerade habe ich eine sehr intensive Phase des Nach-Innen-Gehens. Genau das Gegenteil, was ich auch vom Typus her bin. Ich bin Macher, ich bin gerne im Außen, ich kann mich auch gut ablenken, ich bin gerne unterwegs, ich habe viel Action um mich herum. Ich habe mir schon ein Lebenssystem geschaffen, was dafür sorgt, dass ich wenig Langeweile habe, um vorsichtig auszudrücken. Und da habe ich auch immer wieder Phasen, wo ich merke, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für nach innen gehen, für die Innen. Um genau da wieder eine bessere Anbindung zu bekommen. Ich habe aber auch Phasen, und die Phasen habe ich aber auch schon vor 10 Jahren gehabt, vor 15 Jahren, vor 6 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren. Ich habe auch immer die Phasen, wo ich das weniger mache. Ja, wo ich dann aber merke, das bringt mich auch wieder ein Stück weit von mir weg. Und dann darf ich wieder den Schritt nach innen machen. Das heißt, auch ich bin seit 23 Jahren auf der Suche zu mir selbst, um immer wieder zu schauen, wie kann ich die Verbindung zu mir halten und möglichst ausbauen und stärken.
Jetzt hast du ja auch mit unheimlich vielen erfolgreichen und bekannten Persönlichkeiten gesprochen. Ich meine, ihr hattet Barack Obama auf eurer Bühne, ihr hattet Tony Robbins jetzt auf der Bühne und viele, viele, ja auch mehr national wie internationale Superstars aus allen möglichen Bereichen. Und du hast ja auch die Möglichkeit, Backstage mit denen zu sprechen. Und ich denke mal, die Chance, die nimmst du dir auch nicht. Zuletzt hat ja auch, habe ich gesehen, hat Tony Robbins dir auch ein Testimonial für dein Buch auch tatsächlich gegeben, was ja auch schon eine Sensation an sich ist. Sag mal, Wie ist das? Tim Ferriss hatte mal dieses schöne Buch Tools der Titanen geschrieben, wo er sozusagen auch unzählige, sehr erfolgreiche High-Performer aus allen möglichen Bereichen sozusagen durchgescannt hat und sozusagen interviewt hat und mal so die Gemeinsamkeiten dieser Menschen, die sehr unterschiedlich waren, herausgefiltert hat und mal so das Destillat gebracht hat. Hast du auch eine Beobachtung für dich? Du hast es jetzt vielleicht nicht ganz so akademisch gemacht wie in Tim Ferriss, aber hast du so für dich eine Erfahrung, wo du sagst, ich meine, Barack Obama und Tony Robbins ist jetzt schon, sage ich mal, gut, sie sprechen die gleiche Sprache, aber es sind schon sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja. Du hattest einen Satguru, du hattest also so viele Leute. Gibt es etwas, was du oft beobachtest, was die Guten und vor allem auch die Netten von den Guten sozusagen, die ihr ja habt, ja, was die auszeichnet?
Also zwei Sachen fallen mir spontan ein, weil du gerade die Differenzierung zwischen den Guten und den weniger Guten, ich werde jetzt keine Namen mehr aufzählen, wo ich sage, das sind vielleicht Trainer oder auch Größen innerhalb der Branche, wo ich sage, den arbeiten wir dann meistens auch nicht zusammen. Mhm. Meistens, den arbeiten wir nie zusammen, so. Das ist schon das Thema Menschenbild. Also stehe ich morgens auf und mache ich das, was ich mache, weil ich tief in mir Menschen weiterbringen möchte. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger, das heißt nicht, dass die egofrei sind, das heißt nicht, dass das nur Gutmenschen sind und dass sie nicht auch eigene Absichten haben. Aber ist diese Grundintention, ich möchte den Menschen dienen. Ich glaube, auf die beiden gerade genannten, und ich sage nicht, dass sie alles richtig gemacht haben, auch Obama hat alles richtig gemacht haben, wenn ich Präsident einer Imperialmacht bin, mache ich nicht alles richtig. Aber ist seine Grundintention, er möchte es gerne richtig machen, das glaube ich schon. Mhm. Ich glaube schon, dass es da andere Charaktere gibt da draußen. Mhm. Das zweite ist, was mir einfällt, gerade wenn ich jetzt an Persönlichkeitsentwicklungstrainer, Satguru hast du genannt, Tony Robbins, in Dieter Lange, so viele andere Menschen, mit denen ich arbeiten durfte die letzten Jahre, die arbeiten schon intensiv an sich. Also die sind alle nicht perfekt. Und die sind alle nicht ohne Herausforderung, ganz im Gegenteil. Aber walk the talk, ne? Also tue das, was du predigst, ne? Was nicht heißt, wie gesagt, dass die keine Herausforderungen haben und dass die nur jeden Morgen 2 Stunden meditieren, aber sie leben schon das, was sie predigen. Mal mehr, mal weniger. Mal sind sie auch, ne, ähnlich wie ich das gerade auch beschrieben habe. Da gibt es eine Phase, wo man vielleicht weniger macht, weil man, warum auch immer, gerade nicht schafft, die Routine zu halten und in einer etwas stressigeren Phase ist. Aber es gibt auch immer wieder die Phasen, wo man sich besinnt, wo man Herausforderungen löst, wo man merkt, das Leben stellt mir Herausforderungen, jetzt steht es wieder an zu wachsen. Und ich glaube, das eint diese Menschen, dass sie Fähigkeiten entwickelt haben, im Leben immer weiter zu wachsen. Und das ist wie so ein trainierter Muskel. Ja? Mhm. Und das macht, glaube ich, ein Leben lebenswert, intensiv, wenn ich bereit bin, dieses Leben dem Wachstum zu widmen. Mhm. Das ist ein, glaube ich, für Menschen.
Ja, ja. Ja, auf alle Fälle. Stichwort auch Weiterentwicklung. Das ist eine Frage, die sich die Leute, glaube ich, oft stellen. Jetzt auch, wenn man zum Beispiel euch ein bisschen anschaut, ne, jetzt sagt man, okay, wo geht das eigentlich noch hin? Also auch in Bezug auf Wachstum. Wachstum hat ja verschiedene Dimensionen und Qualitäten. Trotzdem ist das Erste, was man nach außen sieht, natürlich immer das immer größer, das immer krasser, das immer bunter, immer fetter, immer noch mehr. So, jetzt habt ihr die Lanxess Arena zum dritten Mal voll gemacht mit 15.000, 16.000 Leuten. Jetzt nimmt es in dem Jahr 2024 ja nochmal neue Ausmaße an. Ihr habt auch noch das Event von Tony Robbins und so weiter und so fort. Also der absolute Hammer. Ist das etwas, wo du sagst, the sky is the limit? Also natürlich rein theoretisch kannst du irgendwann die Allianz Arena buchen, dann machst du mit 70.000 Leuten oder gibt es eine Stadiontour oder geht deine Vision von Greater oder auch deinem beruflichen Wirken sozusagen in eine andere Art von Wachstum? Also wie bist du da orientiert?
Ja, danke für die Frage, weil ich habe gerade mehrfach von Wachstum gesprochen und Wachstum muss nicht ausschließlich die Größe sein, im Sinne von alles immer größer, höher, schneller, weiter. Das kann eine Form von Wachstum sein. Das kann auch eine logische Folge von etwas sein. Aber mit Wachstum meine ich tatsächlich erst einmal innerliches Wachstum. Mhm. Ja, und das kann sich unterschiedlich ausdrücken. Das kann Qualität sein. Die Qualität in deiner Beziehung, die du verändern möchtest. Qualität in wie du deine Berufung lebst, die Fülle, die du im Leben vorfindest, in Form von tollen Beziehungen, von Genuss, meinetwegen auch von Kontostand. Ja, aber es muss nicht zwangsläufig das höher, schneller, weiter sein. Wenn du speziell jetzt Greater fragst, ich werde häufig gefragt, auch von Bewerbern, von in Interviews mit diesen, was ist denn eure Vision? Ja, und dann sage ich immer, also früher habe ich gesagt, ja, wir möchten das und das und das, und dann habe ich irgendwelche großen Geschichten erzählt. Und heute tatsächlich spüre ich, wir leben unsere Vision schon. Das heißt, unsere Vision ist schon lebendig. Was wir schon möchten, wir möchten noch bessere Inhalte machen, wir möchten noch gerne mehr Menschen erreichen. Ja, das finden wir cool, weil wir glauben, dass wir positiven Impact haben. Und wie cool ist das, wenn das noch mehr Menschen erreicht? Wir möchten als Unternehmen wirtschaftlich noch erfolgreicher sein, weil umso erfolgreicher ich bin, umso mehr kann ich reinvestieren, kann ich die Qualität erhöhen. Also ich liebe Fülle. Das heißt, in allen Ebenen ist mein Wunsch und sehe ich das Potenzial, dass wir noch mehr Qualität haben können und dadurch auch mehr Menschen erreichen können. Aber letztendlich leben wir unsere Vision schon. Und das auch mal anzuerkennen und das auch zu genießen, ich glaube, das fällt, das kann ich von mir sprechen und ich glaube, für viele andere auch, fällt uns gar nicht so leicht häufig, sondern wir streben immer nach dem Höheren, anstatt mal zu erkennen, was haben wir denn heute schon alles? Und es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Das geht generell, glaube ich, für Visionen. Es geht immer um die Qualität.
Stichwort Qualität. Jetzt seid ihr sozusagen ja auch die Vorreiter oder der Marktführer sozusagen auch im Bereich des gesamten Coaching-Marktes, also prägend, sagen wir mal so, ne, prägend im Coaching-Markt, auch führend. Wenn du auf den, ich sage jetzt mal den deutschsprachigen Markt der Coaches schaust, was ist was, wo du sagst, da siehst du eine sehr positive Entwicklung vielleicht, und was ist was, wo du sagst, oh, da siehst du vielleicht auch irgendwo eine gefährliche oder keine gute Entwicklung? Gibt es da Dinge, weiß ich auch nicht, vielleicht im Vergleich zum Internationalen, ihr seid ja auch international, sage ich mal, gut vernetzt, und wie siehst du die Entwicklung des Coaching-Marktes an der Stelle?
Ja, grundlegend, also was ich schon witzig finde, man spricht ja heute gerade so gerne vom Coaching-Boom oder Persönlichkeitsentwicklungs-Boom, den erkenne ich nicht. Ich glaube, er wird so wahrgenommen. Ich glaube, dass das seit 20 Jahren, also seit 23 Jahren mache ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung, das war in den letzten 23 Jahren ein kontinuierlicher Anstieg. Ja, warum? Also ich habe damals mit 15 Jahren habe ich gedacht, holy shit, sorry für die Wörter, wie krass ist das denn? Warum hat mir das denn vorher keiner gezeigt? Warum ist das nicht Common Sense? Warum lernt man das nicht in der Schule? Das muss doch eigentlich jeder wissen, was ich hier erfahren habe. Und das ist teilweise bis heute so. Das ist ja nicht Common Sense. Ja, es spricht sich immer mehr rum, und unsere Events und die Arbeit von vielen, vielen Menschen da draußen auf der ganzen Welt machen das immer bekannter. Gleichzeitig werden die Herausforderungen, glaube ich, an uns Menschen immer herausfordern. Die Welt dreht sich immer schneller, also nicht im physischen Sinne, aber ja, die Veränderung wird immer schneller, Digitalisierung, international, Spannung, Medienkonsum, die Intensität, wie schnell sich Informationen verbreiten, was alles an uns herantritt, damit überhaupt zurechtzukommen, die Ungewissheit der Zukunft, die uns, glaube ich, ein Stück weit als Menschen sozusagen herausfordert. All das, glaube ich, führt dazu, dass eine innere Stabilität, eine innere Achtsamkeit immer wichtiger wird. Und das merke ich am Markt, ne? Dass dadurch der Markt größer wird, das Bedürfnis der Menschen nach innerer Stabilität immer größer wird. Und da gibt es einfach gute Ansätze, wie ich innere Stabilität erreichen kann. Sich überhaupt mal mit mir auseinanderzusetzen. Was gibt mir denn Stabilität? Was macht mich auch instabil? Was man auch am Markt natürlich beobachtet, wenn der Markt wächst und größer wird, und es ist heute natürlich auch recht leicht, Menschen zu erreichen über Inhalte, über das Schalten von Anzeigen, über Social-Media-Kanäle etc., dass sich da natürlich auch Menschen rein verirren, würde ich mal sagen, dessen Qualität vielleicht nie die allerbeste ist oder dessen Intention jetzt vielleicht nicht nur ist, Inhalte in die Welt zu bringen, sondern vielleicht auch eine schnelle Mark zu machen. Und es ist nicht per se falsch, eine schnelle Mark zu machen, wenn die Qualität dahinter stimmt, wenn die Grundhaltung stimmt, aber da vermischt sich schon häufig, und wie gesagt, das muss jeder selbst beurteilen und jeder selbst dann herausfinden, was für einen passt, was für einen nicht passt. Ich will auch gar keinen sozusagen verurteilen, aber dann nehme ich schon viele Angebote wahr, wo man schon den Eindruck hat, dass da die schnelle Mark sehr stark im Vordergrund ist und die Qualität im Produkt und der eigentliche Mehrwert vielleicht nebensächlich ist. Und das ist natürlich schade, und gleichzeitig glaube ich, dass sich sowas auf Dauer auch immer reguliert, weil Qualität sich durchsetzt.
Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich finde die Aussage aber interessant, dass du sagst, den Coaching-Boom zumindest siehst du ja nicht. Das ist, wird ja nach außen zumindest schon ganz anders wahrgenommen, eben weil jeder heutzutage sozusagen sagt, ja, ich coache hier, ich coache da. Jeder hat sozusagen seinen eigenen Mini-Fernsehkanal mit seinem Handy. Mhm. Also gefühlt ist schon jeder Zweite natürlich Coach, aber das ist tatsächlich ja nur gefühlt. Siehst
aber das
du
ist ja schon so ein Anstieg, der nicht seit einem Jahr da ist, ja, oder seit zwei Jahren, seit Covid, sondern ich persönlich glaube, dass dieser Anstieg schon lange da ist. Und ja, der ist jetzt auf einer, sicherlich an einem Höhepunkt natürlich. Der war vor 5 Jahren nicht größer, das ist schon klar. Mhm. Ich glaube, der wird noch weitergehen, weil das, der Bedarf einfach da ist bei den Menschen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man halt diese Kurve sieht und nicht jetzt erst das mitbekommt, wenn man nicht jetzt erst sozusagen auf dieser Kurve ist, dann denkt man, das gab es vorher alles gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren schon Seminare besucht. Ich war vor 10, 12 Jahren war ich Geschäftsführer bei Robert Betz. Das war ein, aus meiner Sicht einer der Vorreiter im deutschsprachigen Markt. Da haben wir Touren gehabt mit 30.000, 40.000 Menschen im Jahr und haben über 100, 200.000 CDs verkauft. Das sind heute sozusagen, gibt es davon einige, die das machen. Mhm. Vor 10 Jahren war der Markt viel, viel kleiner. Aber ich frage es, über was für einen Boom sprechen wir? Sprechen wir davon, dass seit Covid plötzlich alles boomt? Das glaube ich nicht. Das gab es auch schon sehr intensiv vor Covid. Wir haben auch 2018 schon 15.000 Menschen in die Längstes Arena geholt. Und auch da schon viele Millionen Menschen über YouTube erreicht.
Ja, aber siehst du für die Zukunft etwas, was einem Boom gleich käme? Also ich meine, die Welt verändert sich dramatisch. Wir stehen da wirklich am Rand momentan von einer Situation, die gerade ziemlich gefährlich ist, glaube ich, an vielen Stellen. Vieles ist brüchig. Das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, bestimmte Mechanismen, bestimmte Strömungen und Trends oder Megatrends zusammenkommen und sich gegenseitig potenzieren, kann es ja schon so sein, dass sozusagen wie so eine Art Tsunami sozusagen über die Welt hereinbricht, was dann auch notwendig macht, dass viele Leute in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Antworten suchen und geführt werden müssen. Also siehst du für die Zukunft eher ein Potenzial für einen Coaching-Boom oder sagst du eher, nee, ich denke, das wird einfach so eine Art aufsteigende Kurve sozusagen weiterhin bleiben?
Ich glaube eher an diese aufsteigende Kurve tatsächlich. Mhm. Also vor 10 Jahren hat man schon davon gesprochen, bald hebt die Kurve ab und explodiert. Das ist bisher aus meiner Sicht nicht passiert, sondern ist ein durchgängiges, stetiges Wachstum. Das wird uns auch bevorstehen. Dass plötzlich so eine Explosion stattfindet, da glaube ich persönlich nicht dran.
Mhm. Was interessant ist, ist ja auch, dass immer diese Phase, bevor man bewundert wird, gibt es ja immer diese berühmten drei Vorphasen. Am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du irgendwann so ein bisschen belächelt und dann wirst du bekämpft. Momentan sehe ich gerade, wenn ich jetzt mal auf die eigene Branche schaue, sehe ich uns in der dritten Phase an manchen Stellen, und zwar durch die Medien. Was man schon feststellt, vielleicht haben wir keinen Boom, aber wir haben sozusagen wirklich eine Relevanz sozusagen und auch eine Dynamik entwickelt, dass man sehr ernst genommen wird und gerade die Big Player im Markt, also ich spreche jetzt mal wirklich von euch, von Greater, Tobi Beck, Laura Seiler, jetzt gerade irgendwie die Tage, glaube ich, hat Veit Lindau dann auch in der Süddeutschen Zeitung erwischt und so weiter, kriegen jetzt teilweise massiven Gegenwind, Kritik und teilweise möchte ich fast sagen, ich sage das jetzt mal so, ist mein Podcast, kann sagen, was ich will, wirklich Verleumdung und Lügengeschichten teilweise auch an manchen Stellen zumindest um die Ohren geworfen, was schon beeindruckend ist, muss ich sagen. Wie gehst du damit um? Wie siehst du das? Wie interpretierst du das? Weil ich meine, auch zu euch aufs Festival kommen die Leute, ich finde, da wurde eh noch im Verhältnis relativ fair berichtet drüber, aber ich sehe es nicht überall so. Was ist da dein
Blick? Ja, also ich nehme da sehr unterschiedliche Berichterstattung. Also erstmal hast du völlig recht. Wir sind in dieser dritten Phase und das zeigt, glaube ich, einfach, dass diese Kurve ständig angestiegen ist, der Bekanntheit zum Thema Coaching, und Coaching kommt gerade im Mainstream an. Mhm. Da kommt es eine Relevanz und das wird natürlich dann durchleuchtet und ich glaube, viele Menschen verstehen das nicht. Was passiert denn da? Ja, wir hatten einen Spiegelartikel und da heißt es dann, es war schon ein bisschen komisch und auffällig, dass die Leute so gut gelaunt sind. Ja, das war dann schon so gefühlt der größte Kritikpunkt. Alle ein bisschen komisch freundlich. Also auch die Teilnehmer, nicht nur irgendwie die Mitarbeiter und so weiter. Und wenn das dann Kritikpunkt ist, dann weiß man schon, die Menschen, die haben irgendwie Berührungsängste. Da ist irgendwie so gute Stimmung und ne, die wollen das Leben feiern und nicht nur sozusagen in dieser Opfer-Beschwerde-Bubble sein, wie schlimm doch alles ist.
Ja, da kann was nicht stimmen.
Deswegen tatsächlich, genau, da kann was nicht stimmen. Da kommt der Deutsche nicht so gut drauf zurecht. Ja. Deswegen, ich nehme ja unterschiedliche Berichterstattung wahr. Das war aus meiner Sicht eine faire Berichterstattung, weil es gibt Menschen, die haben diese Berührungsängste und die verstehen das nicht, was da passiert. Und da sind auch Journalisten dabei und die Leser der Journalisten. Von daher verstehe ich das und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Es gibt auch die Berichterstattung, die völlig unfair ist. Die kenne ich auch. Will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Will jetzt keine Medienschelte hier machen, aber ich kenne auch Berichterstattungen, wo ich einfach Fakten kenne, die einfach wirklich journalistisch, wirklich absolut Mangelware sind, wenn nicht ungenügend, sogar, ich glaube, sogar teilweise bewusstes, sozusagen, ja, falscher Journalismus, da schreibt man dann falsche Dinge, weil man selbst sozusagen eine Überzeugung hat und die einfach in sein eigenes Blatt bringen möchte als Journalist. So, dann gibt es diesen Bereich dazwischen, wo ich auch merke, dass kritische Berichterstattung stattfindet, die ich gut und richtig finde. Weil das Korrektiv brauchen wir. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass da auch nicht alles grün ist bei uns in der Branche. Dass es die Leute gibt, die vielleicht eher die schnelle Mark sehen und es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Und da ist es auch gut, mal genau hinzuschauen. Und da darf auch Satire etc. mal sein. Aber es trifft halt teilweise auch Leute, die vielleicht groß sind, die vielleicht auch, ich sag mal, laut sind von ihrer Art. Tobi Beck zum Beispiel, finde ich, ist da ein schönes Beispiel. Wo ich weiß, dass der eine ganz tolle menschliche Grundhaltung hat in dem, was er tut und was er bewirkt. Und ja, der ist manchmal laut und dadurch, sag ich mal, finden Medien auch interessant und dann werden dann auch irgendwelche Lügengeschichten sozusagen spannend inszeniert. Und dann hat man plötzlich eine tolle Story. Und das ist natürlich teilweise sehr kurz, ja, einfach sehr, 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 sehr unfair dann auch in der Berichterstattung. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass auch da wieder Qualität sich auf Dauer durchsetzt. Ja, und das ist natürlich so ein Gegenwind in dem Moment nicht schön ist, aber auf der anderen Seite eine ganze Branche ein Stück weit auch weiterentwickelt, einzelne Experten weiterentwickelt oder Plattformen wie unsere, indem wir noch mehr darauf achten, wie kommunizieren wir, welche Qualität haben wir, wen lassen wir nicht auf die Bühne. Also da glaube ich dann auch wiederum an Pressefreiheit langfristig, auch wenn da mal was schief läuft, glaube ich da trotzdem, dass wir sehr froh sein können, dass wir freie Berichterstattung haben, ja, weil es auch ein Korrektiv ist und weil es uns dazu zwingt, uns noch mehr zu hinterfragen, was ist Qualität für uns und was auch nicht. Ja, und das ist dann nicht immer angenehm, aber das dürfen wir aushalten.
Sehr gut, finde ich gut. Und am Ende des Tages kann es ja nicht so falsch sein, was so passiert, wenn dann so ein Buch wie von dir auf Platz 3 von Spiegel Bestseller ist, wenn Tobi sein Buch auf Platz 1 von Spiegel Bestseller bringt. Also der Markt entscheidet ja immer, was richtig und was gut ist. Deswegen, der Markt gibt euch recht. Und
ich
das
muss
ist
sagen,
schön,
wir haben bisher bei der Berichterstattung wenig wirklich kritische Berichterstattung, ja, sondern es ist immer so ein, wenn dann so ein, was machen die da eigentlich, wir verstehen das nicht. Das ist für mich noch keine kritische Berichterstattung, sondern das zeigt, glaube ich, wo Teile der Gesellschaft heute stehen. Die fangen an, sich damit zu beschäftigen und verstehen nicht, ach, nach innen gehen, mit sich selbst beschäftigen und dafür Geld zahlen und was soll das denn jetzt bringen?
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr normal. Da durch diese Phase der Information müssen wir durch. Ja. Wir verstehen, was wir da tun und vielleicht für sich erkennen, dass auch sie dass auch ihnen etwas, das einen Mehrwert geben kann.
So wie Stefan Raab mal so schön gesagt hat, vorne ist immer dort, wo sich noch niemand auskennt. Genau, da sind wir gerade, dass sich da die Leute halt noch nicht auskennen. Das ist was Neues, ne? Abschließend gefragt, Alex, so ein bisschen in die Richtung, du bist ja nicht nur die CEO von Greater, sondern auch der CEO von Alex Müller. Dein eigenes Leben sozusagen ist ja auch ein Unternehmen. Wo entwickelt sich das hin? Also wo steht Alex Müller in 3 Jahren, in 5 Jahren? Hast du da eine Idee? Gibt es da eine Vision dahinter? Oder ist es da auch so wie jetzt bei Greater, dass du sagst, nee, ich lebe meine Vision und ich lasse mich treiben und genieße den Moment? Wie ist das?
Ja. Nein, es knüpft ein bisschen an dem auch schon bereits Gesagten, so dieser eigene Weg immer mehr hin zu sich selbst, in seine eigene Stabilität, in die Verbindung zu einem selbst. Und ich glaube, wenn man sozusagen so eine Bestandsaufnahme macht, wo bin ich heute mir selbst sehr treu, wo bin ich in meiner eigenen Kraft, in welchen Lebensbereichen läuft es rund, in welchen Lebensbereichen darf es runterlaufen, dann erkenne ich da bei mir natürlich auch Weiterentwicklungspotenzial. Und meine Vision ist schon immer eine gewisse Vollkommenheit, ja, weil das Wort, das hört sich vielleicht ein bisschen altbacken an, aber so eine innere Gelassenheit, das Gefühl, ein rundes Leben zu haben, eine gute Balance zu finden aus Machen, und ich bin gerne ein Macher und schaffe gerne und setze gerne um, aber auch nach innen gehen, entspannen, genießen, Gelassenheit. Und da diese richtige Balance zu finden, da bin ich kein Weltmeister drin. sondern das ist so mein Lebensthema, glaube ich, da die Balance zu finden. Das geht, glaube ich, für viele Menschen. Und da habe ich schon eine Vision von der Zukunft, wo ich da noch mehr im Einklang mit mir selbst bin.
Großartig. Für jeden, der da mehr reinschauen, mehr reinhören, mehr reinfühlen möchte, It's in You, dicke Empfehlung. Ihr findet den Link natürlich in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, wenn ihr es bei YouTube gesehen habt. Dicke Empfehlung, ich habe es in ganz großen Teilen schon gelesen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch auch gesagt, wenn man ein Buch anfängt, egal an welcher Stelle zu lesen, und du kommst dann nicht davon weg, sondern liest und liest und liest und liest, sodass du sagst, ja, sag mal, jetzt muss ich auch irgendwo mal was anderes noch machen, dann ist es ein gutes Buch, das ist bei dem Buch gegeben. Holt es euch. Danke dir, lieber Alex, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald live und im VW wiedersehen.
Danke, Steffen, und lieben Dank an alle Zuhörer, dass sie es bis hierher geschafft haben. Dankeschön. Danke.